Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Wir müssen etwas Gas geben heute Abend. Bleifuß-Syndrom bekommen, wenn Sie wissen, was das Bleifuß-Syndrom ist. Sie wissen? Nee? Also, dass man immer zu schnell fährt, nicht wahr, dass das Fuß aus Blei besteht. Das nennt man das Bleifuß-Syndrom. Nun, das vierte Kapitel kommt dran. Und ich nehme es einfach durch, wie es ist, weil sehr viel Inhalt drin ist. Und Sie müssen aufpassen, denn es gibt einige Überraschungen in diesem Kapitel. Und die kommen nicht sofort zum Vorschein. Die findet man erst, wenn man nachdenkt über diese Dinge. Also es ist Daniel, Kapitel 4. Nun lesen Sie mit mir. Dann schicken Sie etwas Hämoglobin oder Oxyhämoglobin nach oben, denn es sind Sachen da, die überlegt werden müssen. Ich lese es und dann gucke ich sie an, und wenn ich diesen Glanz der Intelligenz und IQ von 180 sehe, weiß ich, dass Sie verstanden haben. Und wenn Sie mich einfach fassungslos angucken, dann weiß ich, dass ich ein Wort dazu sagen muss. Dann wollen wir mal gucken, ob ich schweigen kann. Ich, Nebukadnezar, lebte ohne Sorgen in meinem Haus und glücklich in meinem Palast. Da hatte ich einen Traum, der mich erschreckte. Es ist passiert. Sehen Sie das nicht? Ist doch wunderbar. Denn es gibt uns weder das. Wir leben glücklich, ohne Sorgen in meinem Haus und glücklich in meinem Palast. Wissen Sie, wir leben alle. Wir haben einen Lebensstandard von den Fürsten, jeder von uns, des Mittelalters. Was haben wir es gut? Medizinische Hilfe, die Sie nicht hatten. Genug zu essen und das Essen ist gut. Ich habe Ihr gutes Brot gegessen heute Abend. Oh, das tut einem wohl nach dem Weißbrot Amerikas. Wunderbar. Und ich lebe glücklich in meinem Haus wie Sie. Wir haben doch Wohlstand. Ich glaube nicht, dass ich wäre sehr erstaunt, wenn jemand Hunger hätte. Und wenn Sie Schmerzen haben, können Sie gleich eine Schmerzpille nehmen, nicht wahr? Und wenn Sie nicht schlafen können, nehmen Sie eine Pille, ich hoffe nicht, eine Pille Valium, nicht wahr? Und dann schlafen Sie schnell ein. All diese Vergünstigungen hatten die Menschen von damals viel weniger als wir. Nebukadnezar sagte, dass zu dieser Zeit er alles hatte. Er lebte glücklich in seinem Palast. Doch hatte er innerlich Ängste. Innerlich in seinem Herzen hatte er Sachen, die nagten an ihm. Und die Sachen, die ihn nagten, waren die Sachen wegen der Zukunft. Wiederum, was Nebukadnezar plagte, wie im ersten und zweiten Kapitel, die wir gelesen haben, es ging immer um die Zukunft mit ihm. Er hatte es recht gut. Aber um die Zukunft, wie soll das werden? Wie soll es werden mit uns? Wie soll es werden mit unseren Kindern? Es sind wenig Aussichten für unsere Kinder, nicht wahr, wie es jetzt steht. Obwohl wir haben alles sehr gut. Ich bin sehr dankbar für alles, was wir haben. Und doch denkt man, wie mag das ein Ende nehmen? Wenn einmal der Wohlstand zu Ende ist, dann gibt es ein Blutbad. Wissen Sie das? Wir haben es gesehen schon mit Fußballspielen, was die Leute tun. Und das ist eine Kleinigkeit. Aber wenn Sie bedenken, dass es wirkliche Not geben könnte und die Menschen nicht gelernt haben, den Gürtel enger zu schnallen, dann fürchten die Politiker ein Blutbad. Mrs. Thatcher hat ganz offen gesagt, wir müssen den Wohlstand erhalten, auch wenn wir Schulden machen, denn sonst gibt es hier ein Blutbad. Nun, Nebukadnezar kümmerte sich um die Zukunft. Und das ist, was ihn ängstigte, obwohl er es äußerlich im Augenblick sehr gut hatte. Und äußerlich im Augenblick, sicher geht's einigermaßen so bei uns. Und doch, wenn ich einen Herzinfarkt bekomme, was dann? Die Zukunft. Das ist die Plage bei Nebukadnezar und ist die Plage bei den meisten denkenden Menschen. Was wird aus uns? Da hatte ich einen Traum, der mich erschreckte. Gestalten, die ich auf meinem Lager schaute, und Erscheinungen, die ich vor Augen sah, sie ängstigten mich. Darum erließ ich den Befehl, alle Weisen Babels vor mich zu führen, damit sie mir kundtäten, was der Traum bedeute. Er hatte Vorstellungen, Träume, und wusste nicht, wie man sie deuten sollte. Da erschienen ihm die Gelehrten, die Beschwörer, Chaldäer und Sterndeuter, und ich erzählte ihnen den Traum. Aber was er bedeute, konnten sie mir nicht kundtun, bis zuletzt Daniel vor mir erschien, der nach dem Namen meines Gottes Belsatzar heißt, und in dem der Geist der heiligen Götter ist. Die Beurteilung Nebukadnezars über einen frommen Mann war das, dass der Geist der heiligen Götter in ihm sei. Das war seine Sprache. Aber es war gemeint, um ihn zu ehren. Nun, wenn Sie sie sehen, die Welt sie sieht, was sagen Sie von ihnen? Wissen Sie, das Schlimme ist, in den angelsächsischen Ländern, dass die Frommen, sie werden bezeichnet durch das Wort cantankerous. Wissen Sie, was das bedeutet? Zank suchend, wo nur Zank zu finden ist. Die machen immer Streit. Und wenn man mit den Leuten hier redet, wissen Sie, man hört kein hohes Lob. Tue viel Seelsorge hier. Man bekommt nicht den Eindruck von vielen, und ich schließe mich ein, dass wir Leute sind, in denen der Geist der heiligen Götter wohnt. Das ist ihre heidnische Sprache, nicht wahr? Aber sie wissen, was es bedeutet, dass der Mann geheiligt ist. Und das heißt nicht triefend fromm. Das heißt das nicht. Sondern dass der Mann gerade war, gerade stand, bereit war, hingeschmissen zu werden zu den Löwen, bereit war, in den Feuerofen zu kommen. Ein Mann, der eine Meinung hatte, aber der nicht zänkisch war. Oft haben wir eine Meinung und sind zänkisch. Nun, das ist nicht gut. Man muss eine Meinung haben und die Liebe haben, diese Meinung eindeutig vorzutragen, dass die Leute dieses Urteil über uns gewinnen, dass der Geist der heiligen Götter in uns ist. Wenn man das findet, dann wird die Welt uns suchen. Und wenn man den Geist des Zankes findet, dann werden sie uns nicht suchen, sondern meiden. Ja, bis zuletzt Daniel vor mir erschien, der nach dem Namen meines Gottes Belsatzar heißt, in dem der Geist der heiligen Götter ist. Ich erzählte ihm den Traum. Belsatzar, du Oberste der Gelehrten, ich weiß, dass der Geist der heiligen Götter in dir ist und dass kein Geheimnis für dich zu schwer ist. Nun vergleichen Sie diese Einleitung und diese Begrüßung mit den Begrüßungen und Einleitungen, die wir schon gehabt haben. Am Anfang war er ein Weggeführter von den Juden. Kannst du mir sagen, dies, das und jenes? Sagte Nebukadnezar, behandle wie ein Sklave. Lesen Sie die Einleitungen, die wir schon gelesen haben. Ich habe nicht Zeit, das noch einmal zu tun jetzt. Diesmal ist der Mann Nebukadnezar fast ehrerbietig vor Daniel. Du Oberster der Gelehrten, er gibt ihm seinen Rang. Wie viele Christen, wissen Sie, sind so versozialisiert worden, dass sie nie einen Rang geben. Ich halte das nicht für gut. Ehre, dem Ehre gebührt. Und der Nebukadnezar gibt ihm seine Würde. Der Sklave durch den reinen hohen Geist in ihm ist erhöht worden zu einem Obersten der Lehrer. Ich finde das sehr schön. Er hat Ehrerbietung vor ihm. Und wenn man bedenkt, dass jeder Mensch potenziell ein Sohn Gottes oder eine Tochter Gottes ist, denken Sie, was das für eine hohe Würde ist. Darf ich jetzt sagen, dass Sie das verstehen? Dass ein Mensch die gleiche Spezies oder Art hat wie Gott. Wir sind nach seinem Ebenbild gebaut worden. Nun, meine Kinder sind in meinem und in der Ebenbildlichkeit meiner Frau gebaut. Und wir können uns unterhalten. Und deshalb ist ein Familienverhältnis da. Hier ist es so, dass wenn ein Mensch die gleiche Art hat mit Gott, was sagt Paulus über einen solchen Menschen? Er sagt, er sei Mitgenosse im Haushalt Gottes. Dass wir von dem Haushalt Gottes sind. Nun, ich finde das sehr schön. Und das ist eine ganz hohe Würde, wenn ich mit vornehmen Leuten zusammenkomme, wissen Sie, mit vornehmen guten Familien, da ist ganz natürlich eine Ehrerbietung da, wie man miteinander umgeht. Vor allen Dingen soll das so sein in der Ehe. Petrus sagt, der Mann soll seine Frau verehren, in diesem Sinne, wie Nebukadnezar Daniel verehrte, auf dass seine Gebete nicht verhindert werden. Ein sehr wichtiges Wort. Denn wenn wir in Gottes Ebenbildlichkeit sind, sollen wir entsprechend miteinander umgehen und uns nicht gegenseitig anschreien. Wenn wir das getan haben, muss man um Entschuldigung bitten, um Verzeihung, Buße tun. Nebukadnezar also zeigt ihm Ehrerbietung zuerst. Also der Anfang vom 4. Kapitel zeigt einen deutlichen Fortschritt über den Anfang der anderen Kapitel, wo Daniel hineingeschleppt wurde vor den König. Du Oberste der Gelehrten, ich weiß, dass der Geist der heiligen Götter in dir ist und dass kein Geheimnis für dich zu schwer ist. So höre denn, was ich im Traum geschaut und sage, was es bedeutet. Was ich auf meinem Lager vor Augen sah, war dies. Er sagt den Daniel jetzt den Traum. Der verlangt nicht von Daniel, dass Daniel ihm den Traum sagt, den er nicht sagen kann. Denn er vertraute seinen Gelehrten das erste Mal nicht. Er sagt, ihr habt Lug und Trug erdichtet, um vor mir zu sagen. Sagt mir den Traum, und dann weiß ich, dass ihr die Deutung sagen könnt. Jetzt hat er absolutes Vertrauen zu Daniel. Er hat mit seinen Leuten probiert, und sie konnten ihm gar nichts sagen. Obwohl er denen den Traum erzählte. Jetzt erzählt er Daniel den Traum. Er hat Vertrauen zu ihm. Was ich auf meinem Lager vor Augen sah, war dies. Ich schaute und siehe, ein Baum stand mitten auf der Erde, und der war sehr hoch. Der Baum wuchs und wurde stark, sein Wipfel reichte bis an den Himmel, seine Krone bis ans Ende der ganzen Erde. Sein Laubwerk war schön, und er trug Früchte, die Fülle, Nahrung für alle war an ihm. Unter ihm fanden Schatten die Tiere des Feldes, und in seinen Zweigen wohnten die Vögel des Himmels. Von ihm nährte sich alles Lebendige. Dann sah ich in den Gesichten, die mir auf meinem Lager vor Augen traten, wie ein Wächter, ein Heiliger, vom Himmel herabstieg. Der rief mit mächtiger Stimme und gebot, haue den Baum um und schneidet seine Zweige ab, schlagt sein Laub herunter und zerstreut seine Früchte. Das Getier fliehe unter ihm weg und die Vögel aus seinen Zweigen. Doch seinen Wurzelstock lasst in der Erde, in Banden von Eisen und Erz, im Grün des Feldes, vom Tau des Himmels soll er benetzt werden und mit dem Getier teilhaben an den Kräutern der Erde. Jetzt kommt's, passen Sie auf. Er redet von einem Baum. Ja, von welchem Baum? Was ist das denn für ein Baum? Jetzt haben wir einen Wink, welcher Baum da gemeint wird. Sein Menschenherz, aha, das ist ein Bild für einen Menschen. Er hat ein Herz, also ein menschliches Wesen. Sein Menschenherz soll ihm genommen und ein Tierherz soll ihm gegeben werden. Und sieben Zeiten, sieben Jahre, sollen über ihn dahingehen. Auf den Ratschluss der Wächter beruht dieser Erlass. Durch Spruch der Heiligen ist die Sache beschlossen, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste Gewalt hat über das Königtum der Menschen, dass er es gibt, wem er will, und auch den Niedrigsten der Menschen darüber setzen kann. Das ist der Traum, den ich, König Nebukadnezar, gehabt habe. Du aber, Belsazar, sage mir, was er bedeutet. Denn alle Weisen in meinem Reich können mir die Deutung nicht kundtun. Du aber vermagst es, denn der Geist der heiligen Götter ist in dir. Wie oft haben wir gelesen, dass er Vertrauen hat zu Daniel? Ist doch schön, wie so ein Mann das Vertrauen von so einem Verrückten gewonnen hat. Wissen Sie was? Ich bin jetzt in vielen, vielen Sälen und Gemeinden auch und Universitäten gewesen. Und eins habe ich festgestellt. Wissen Sie, ich sage nichts Böses. Aber haben festgestellt, dass besonders die Verrückten angezogen werden von Liebe. Die scharen sich um jeden, der denen ein bisschen Liebe zeigt. Denn die anderen haben keine Zeit für Verrückten. Und es gibt allerlei Grade von Verrücktheit, nicht wahr? Es gibt die, die zu viel schwatzen und die, die gar nichts sagen. Und die, die dann einen so komisch angucken, nicht wahr, die einen gar nicht angucken. Es gibt allerlei Variationen. Aber eins bleibt fest, die sind wie die Bienen um den Honigtopf, die Verrückten. Der Honigtopf ist die Liebe Gottes natürlich. Da kommen sie, deshalb ist die Gemeinde voll von Verrückten. Entschuldigen Sie mich, das meinte ich. Entschuldigen Sie, das ist dem Computer entwischt. Aber ich bin auch in der Gemeinde, ich muss das irgendwie gut machen jetzt. Denn der Nebukadnezar war ganz klar ein ganz Verrückter und ein Böser. Und doch die größte Ehrerbietung vor dem Daniel. Er hätte ihm den Kopf abhauen können. Jederzeit stand jemand bereit, mit dem Schwert es zu machen, nicht wahr? Doch da wird er vernünftig mit Daniel. Ist das nicht schön? Nun, es ist noch etwas da, liebe Freunde. Er darf solche Dinge nicht sagen. Gut, ich lasse das. Haben Sie was gemerkt? Nebukadnezar hat gewusst durch diesen Traum, dass es heilige Wächter gibt. Und dass diese heiligen Wächter, die von Gott kommen und von dem Ratschluss der Heiligen kommen, und dass sie sich zusammensetzen von Zeit zu Zeit, um zu bestimmen, was auf Erden geschehen soll. Man findet das wiederholt in dem Buch Daniels, dass er diesen Hof der Könige, diesen Hof der Engel gibt, die den Willen Gottes tun, und zwar auf Erden. Sind nicht die Engel Feuer, feurige Winde ausgesandt zum Dienst um deren Willen, die die Seligkeit ererben sollen, sagt das Neue Testament. Hebräer, nicht wahr? Sie kennen das. Aber auch in den Psalmen liest man das Gleiche. Warum toben die Völker gegen den Sohn Gottes, heißt es dort. Und dann heißt es, Gott und der Rat der Heiligen lachen ihrer. Also es gibt über die Weltgeschichte in der Ordnung Gottes eine Judikative, um zu bestimmen, was vom Himmel her bei den Menschen geschehen soll. Sie dürfen nicht denken, dass sie durch das Leben irren. Wenn sie ein Kind Gottes sind, da haben sie zuerst einen Engel, der sie beschützt. Die Bibel sagt das. Besonders die Kinder. Die Bibel sagt das. Und über diese Könige, besonders über den ersten König, Nebukadnezar, mit dem goldenen Haupt, da wurde er beobachtet von dieser Schar, dieser Wolke von Geistern, die bewachen, was sie tun und entschließen, was geschehen soll. Und da wird dieser Engel, dieser Wächter, geschickt, um Nebukadnezar im Traum zu sagen, was beschlossen ist. Nun, das, was beschlossen ist, darf ich es jetzt so kurz sagen, ist nicht punitiv. Sie wissen, was ich meine bei punitiv. Also es ist nicht eine Strafe, sondern es ist pädagogisch. Also es ist, um Nebukadnezar zu erziehen. Und wir werden das jetzt gleich lesen. Nebukadnezar wird jetzt geprüft und auch geplagt, nicht als Strafe, sondern um ihn zu einer Erkenntnis zu bringen. Und eine Erkenntnis, die er nicht hatte. Die schweren Wege des Lebens, liebe Freunde, sie sind alle potenziell Kinder Gottes. Aktuell Kind Gottes sind sie durch die Wiedergeburt, wenn sie sich zum Heiland bekehren und ihm ihr Herz ausliefern. Dann sind sie ein aktuelles Kind Gottes. Aber potenziell ist jeder hier das. Wenn wir den Schritt nicht gemacht haben, können sie den Schritt heute Abend tun. Und dann sind sie aktuell in der Lehre Gottes. Potenziell sind wir es alle. Nun, weil wir Kinder Gottes, weil wir Geschöpfe Gottes sind. Nun, der Engel, der Wächter, sagt ihm, er muss jetzt eine schreckliche Erfahrung durchmachen, um zu der Erkenntnis zu kommen, dass Gott uns nicht uns selbst überlässt, sondern dass er einen Plan hat mit uns, um uns zu einer Erkenntnis zu bringen. Er will uns nicht sofort aus aller Not herausnehmen, er will uns erkenntnismäßig erziehen. Denn die Basis von Gemeinschaft ist abhängig von was? Ich kann nicht alles verstehen, es ist sehr verhallt hier in dem Zimmer. Ja, was ist die Basis der Gemeinschaft, die ich habe mit meinen Kindern? Ja, die Basis ist, dass sie, als sie angefangen haben, groß zu werden, dass wir gemeinsame Erkenntnisse teilen können, dass wir schwere Probleme besprechen können, Und da haben sie gelernt in der Universität, wie ich auch gelernt habe, und wir tauschen uns aus. Und unsere Erkenntnisse werden dann gemeinsam. Nun, was Gott will mit Nebukadnezar, ist, dass Nebukadnezars Erkenntnisse, so werden wie Gottes Erkenntnisse. Und die Erkenntnisse Gottes sind die, dass er auf Erden einsetzen kann, wen er will. Und Nebukadnezar soll nicht meinen, dass er da einfach bevorzugt ist. Und zu dieser Erkenntnis, dass man sich durchringt zur Erkenntnis, braucht schwere Erfahrungen. Deshalb ist der Mensch geboren zu sorgen, wie die Funken aufwärts fliegen, damit wir langsam lernen, wie Gott denkt. Stellen Sie sich das vor. Gott hat uns einen sehr guten Computer hier eingebaut. Und er sagt, wenn der Wille richtig ist, dann kann er uns dazu erziehen, die Gedanken Gottes, Gott nach zu denken. Und wir können dann mit ihm im Gebet teilen und mitteilen und daran teilnehmen, was er denkt und gedenkt zu tun. Das ist es. Und Nebukadnezar war so glücklich und machttrunken, dass die Gefahr bestand, dass seine Erkenntnis der Gedankenweise, der Denkweise Gottes, dass er nie dazu kommen würde. Und da hat Gott dann die Wächter im Himmel aus dem Ratschluss der Heiligen befohlen, dass er 7 Jahre, 7 Zeiten durchmachen müsste, bis dass er zu der Erkenntnis kommt, dass Gott der Herr ist. Und das ist der Sinn von allem Leid. Das ist, was Gott mit einem jeden Menschen auf diese Art oder auf jene Art tut. Jetzt lesen wir, wie das zustande kam. Denn alle Weisen in meinem Reich können mir die Deutung nicht kundtun. Du aber vermachst es, denn der Geist der heiligen Götter ist in dir. Ich finde das so schön, dass die beiden sich jetzt austauschen können, weil Daniel ihn respektiert und dass der König Daniel respektiert. Die einzige Basis von Gemeinschaft. Ich habe jetzt in den letzten Sendungen in Amerika, wo ich die Sendungen durch Radio und Fernsehen gemacht habe, die Erkenntnis gemacht, die das bestätigt. Wissen Sie, Sie denken, das ist ein naiver Mensch, der an die ganze Bibel glaubt. Der muss verrückt sein und deshalb wollen Sie sich Spaß erlauben mit mir. Und Sie empfangen einen entsprechend und fangen an mit ganz dummen Geschichten, um einen kaputt zu machen, nicht wahr? Und wenn man weise antwortet und denen auch, wo nötig, ein bisschen die Nase in das Salz reibt, das muss man auch tun. Sie probieren es bei einem und in ganz großer Behutsamkeit muss man aber ganz fest und deutlich die Nase auch drin reiben, dass sie das merken, dass man ebenbürtig ist in Bezug auf Wissen. Und wenn man das tut, dann auf einmal ist die Gemeinschaft möglich und der Austausch möglich. Auf einmal. Aber solange sie einen verachten, ist es nicht möglich. Also und Daniel hat jetzt diesen Rang erworben bei dem König durch sein Durchhalten all die Zeit, wo er mit Nebukadnezar verkehrte. Und deshalb ist die Möglichkeit, dass die beiden miteinander Austausch halten können. Jetzt sehen Sie die Folgen. Die Folgen sind schön. Passen Sie auf. Darauf war Daniel, der auch Belsatzar heißt, eine Zeit lang starr vor Entsetzen. Das hat ihn erschrocken, durch und durch. Und seine Gedanken ängstigten ihn. Und es war so schlimm, dass da hob der König an und sprach Belsatzar: Belsatzar, ängstige dich nicht ob des Traumes und seine Deutung. Er war erschrocken, was der Traum für eine Wirkung hat auf den Mann, der ihn verstand. Nebukadnezar verstand den Traum nicht und war deshalb nicht so erschrocken. Aber Daniel verstand und war erschrocken. Und so ist es auch mit der Bibel. Wenn man die Bibel versteht oder angefangen hat zu verstehen, dann kann man sich sehr ängstigen, wie es in der letzten Zeit zugehen wird. Belsatzar, ängstige dich nicht, ob des Traumes und seine Deutung. Und Belsatzar antwortete und sprach, O Herr, und das war ein Verrückter, O Herr, der Traum komme über deine Feinde, und über deine Widersache komme, was er bedeutet. Da sehen Sie ein echtes Mitgefühl und eine echte Liebe von diesem heiligen Mann Daniel, diesem verrückten Tyrannen gegenüber. Er hat ihn richtig respektiert und geliebt. Er sagt, das ist so schrecklich, dass es über deine Feinde komme und über deine Widersacher, aber nicht über dich. Und das kam spontan aus ihm heraus, dass er Mitgefühl hat mit so einem Menschen. Also ich finde das doch wunderbar. Da haben wir eine Lehre, wie man mit Menschen umgeht, die einem unsympathisch sind. Denn es gibt solche nicht, oder? Meinen Sie, dass alle Menschen sympathisch sind? Tut mir sehr leid, ich möchte, aber gewisse Leute machen mir etwas Mühe. Verstehen Sie? Ich mache vielen Leuten Mühe, das ist mir ganz klar. Aber man sieht, dass er echt besorgt war um den Mann, der es wirklich nicht verdiente. Nebukadnezar hat das nicht verdient. Er war ein ganz böser Mensch. Nun, komme über deine Feinde und über deine Widersacher, komme, was er bedeutet. Geht er gleich an die Sache. Der Baum, den du gesehen, der wuchs und stark wurde, dessen Wipfel bis an den Himmel reichte und dessen Krone bis ans Ende der ganzen Erde, dessen Laubwerk schön war und der Früchte die Fülle trug, an dem Nahrung für alle war und die Tiere des Feldes weilten und in dessen Zweigen die Vögel des Himmels wohnten, der Baum, o König, bist du. Der du groß und stark bist, dessen Größe gewachsen ist und bis an den Himmel reicht und dessen Herrschaft sich bis an das Ende der Erde erstreckt. Das aber der König gesehen hat, wie ein Wächter, ein Heiliger, vom Himmel herabstieg und gebot, haut den Baum um und verderbt ihn. Doch seinen Wurzelstock lasst in der Erde in Banden von Eisen und Erz, im Grün des Feldes, vom Tau des Himmels soll er benetzt werden und sein Teil haben bei den Tieren des Feldes, bis 7 Zeiten über ihn hingegangen sind. Das bedeutet, o König, und zwar ist es der Beschluss des Höchsten, der über meinen Herrn, den König, ergangen ist, man wird dich aus der Gesellschaft der Menschen ausstoßen. Bei den Tieren des Feldes wird dein Aufenthalt sein, und von Gras wirst du dich ernähren, wie das Vieh. Vom Tau des Himmels wirst du benetzt werden, und 7 Zeiten werden über dich hingehen, bis du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über das Königtum der Menschen, und dass er es gibt, wem er will. Und das befohlen wurde, den Wurzelstock des Baumes stehen zu lassen. Das bedeutet, dein Reich bleibt dir erhalten. Sobald du erkennst, dass der Himmel die Macht hat. Dann ist das nicht ein schönes Wort. Stellen Sie das vor. Er sagt, dass der König sein menschliches Herz verlieren wird. Er hat nicht gesagt, König, du bist jetzt drei Viertel verrückt, dann wirst du ganz verrückt. Nun, er hätte das auch sagen können, nicht wahr? Aber er hatte eine geflügelte Methode gehabt, das zu sagen. Er hat gesagt, du wirst zu den Tieren gerechnet. Nun, das ist nicht so schlimm, wie wenn man sagt, du bist ein Verrückt und wirst noch ganz verrückt werden. Du wirst unter den Tieren des Feldes verrückt werden, dein menschliches Herz wird dir genommen werden. Eine sehr geflügelte Methode, zu sagen, du wirst ganz wahnsinnig, der du jetzt halb wahnsinnig wirst. Und dann, dass man dich ausstoßen willst in ein Irrenhaus, und da wirst du nicht essen können wie Menschen, du wirst tun, was die Verrückten oft versucht haben zu tun, von Gras zu leben. Und er sagte ihm all das. Also ich finde, dass der Daniel auf vornehmste Art und Weise, aber auf sehr deutliche Art und Weise, sagt zu diesem König, jetzt ist es fertig. Du kannst nicht weitermachen, bis du erkennst, dass du nicht Herr bist über alles, wie du dir einbildest, sondern dass der Herr Herr ist. Er muss die Königsherrschaft Gottes erkennen. Nun, Freunde, die gleiche Botschaft kommt zu uns heute Abend, dass man lernt, dass wirklich nicht alles durch Zufall geht. Was wir jetzt ernten in unserer Gesellschaft, ist tatsächlich das, was wir gesät haben und noch sehen. Die Folgen bleiben nicht aus. Was wir sehen, werden wir ernten. Und so war es hier bei Nebukadnezar. Der hat so gelebt in seiner eigenen Macht, dass er jetzt selber verrückt wird. Und ein Volk, das bewusst, ich denke besonders an das Volk der Reformation, das bewusst und öffentlich den Glauben der Väter, das Vertrauen der Väter, das sie groß gemacht hat, dass man diesem Vertrauen absagt, wird die gleichen, die ähnlichen Folgen haben wie bei Nebukadnezar. Das Volk wird verrückt. Wir tun die dümmsten Sachen, was wir tun. Das, was ich gesehen habe in Frankfurt letzte Woche, Erziehung? Nein, danke. Welches Volk kann auskommen ohne Erziehung? Welches Volk kann auskommen ohne absolute Werte? Welches Volk, auch bei den Kindern, kann alles hinterfragen und davon kommen? Wenn ein Volk die Zucht ablegt, legt dieses Volk jegliche Erziehung ab. Und wenn man zu nichts erzogen wird, wird man vollkommen frustriert. Und die Frustration von heute kommt von dem Verlust der absoluten Werte. Nebukadnezar geht jetzt durch schlimme Zeiten hindurch, bis er zurückkommt zu der Erkenntnis, dass es einen absoluten Wert gibt. Das ist der Wert des absoluten Gottes. Und du wirst das Leiden, dieses Chaos des Tierlebens, leiden, bis das kommt, wirst du leiden. Und ich denke oft, wissen Sie, wir sind fast degradiert im Westen hier zu einem Tiervolk. Gucken Sie mal, wir können mal Fußball spielen, ohne Krawall zu haben. Ich meine, wir sind doch wie viele Jahre erzogen worden in der Schule, dass wir spielen können. Hooliganism ist so in England, dass die Eisenbahnen sich weigern. Die Football-Fans zu den Matches zu fahren. Denn nach jedem Match waren alle Züge, die ganze Polsterung, rausgeschnitten worden, mit Rasiermessern zum Fenster rausgeschmissen. Sind wir denn nicht Tiere geworden? Das tun nicht mal die Pudel und die Pekinesen, nicht wahr? Aber bitteschön, ist es nicht so? Und ich denke, dass die Zeiten, die kommen jetzt, wo wir in der Zeit des Endes sind. Wir müssen lernen, dass man verrückt ist und verrückt wird, bis dass man erkennt, dass der Herr Gott ist. Die Wächter haben das beschlossen und diese Verrücktheit wurde verfügt vom Himmel her. Es ist ein schrecklicher Gedanke, aber wird verfügt von dem Rat der Wächter, dass man lernt, dass man ohne den absoluten Wert nicht mehr auskommt. Die ganze Wissenschaft, wie ich schon oft gesagt habe, ist darauf auszuzeigen, dass wir sehr gut in der Wissenschaft ohne Gott auskommen. Und ich bin anderer Meinung. Es gibt Beweise dafür, auf die ich jetzt nicht eingehen kann. So, dann lesen wir dann weiter. Und zwar ist der Beschluss des Höchsten, der über meinen Herrn, der König, ergangen ist, man wird dich aus der Gesellschaft der Menschen ausstoßen, bei den Tieren des Feldes wird dein Aufenthalt sein, und vom Gras wirst du dich nähren wie das Vieh. Vom Tau des Himmels wirst du benetzt werden, und sieben Zeiten werden über dich hingehen, bis du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über das Königtum der Menschen, und dass er es gibt, wem er will. Und das befohlen wurde, den Wurzelstock des Baumes stehen zu lassen, das bedeutet, dein Reich bleibt dir erhalten, sobald du erkennst, dass der Himmel die Macht hat. Nun, ich denke, das ist ein sehr schönes Wort. Haben Sie es verstanden? Rein akustisch. Aber haben Sie es inhaltlich verstanden? Er sagt zu Nebukadnezar, du hast ein Reich, das dir Gott anvertraut hat. Denn er gibt sein Reich, wem er will, sagt er es. Und Nebukadnezar hat er das Reich anvertraut. Nun, uns hat er ein Reich auch anvertraut. Das Reich der Himmel. Durch die Wiedergeburt, durch Jesus Christus, hat er das Reich uns anvertraut. Nun sagte zu Nebukadnezar, du wirst den Baum, Wipfel und Laub und alles, was dran ist, verlieren. Aber der Wurzelstock wird bleiben. Viele von uns werden viel verlieren. Aber der Wurzelstock bleibt. Das Reich wird uns nicht genommen werden, solange wir seine Kinder sind. Leid und Prüfungen und auch verrückt werden. Psychologische, psychiatrische Erkrankungen. Solange man da steht, wo Nebukadnezar stand, dass er uns das Reich anvertraut hat, wird das durch Leid uns nicht genommen. Ich finde das so schön. Ganz gleich, was sie durchmachen, mit Kindern, mit Familie, mit Finanzen, mit der Ehe, mit allem, was falsch gehen kann. Wenn wir das Reich der Himmel durch die Wiedergeburt, durch Jesus, Reinwaschung von Sünden, wenn wir das bekommen haben, das wird uns nicht genommen werden durch Leiden. Verzweifeln Sie nicht, und zweifeln Sie nicht, wenn die Flammen groß werden. Die Verheißung ist da. Dieses Leid ist nicht punitiv. Es ist nicht eine Strafe. Es ist korrektiv. Es ist so lange, bis wir erkennen oder zu der Erkenntnis kommen, dass Gott der Herr ist. Jesus herrscht. Jesus ist Herr, sagt die Heilige Schrift. Also das ist ein schönes Wort. Ganz gleich, was sie durchmachen, der Wurzelstock bleibt. Lesen wir das. Wurzelstock des Baums stehen zu lassen, das bedeutet, dein Reich bleibt dir erhalten, und sobald du erkennst, dass der Himmel die Macht hat. Darum, oh merken Sie dies, darum, oh König, lass dir meinen Rat gefallen. Wie behutsam er jetzt umgeht mit dem tyrannischen König. Lass dir meinen Rat gefallen, mache deine Sünden wieder gut. Dass man so mit so einem Mann redet. Aber sein Vertrauen. Versuchen Sie nicht mit einem Weltmenschen zu reden über Sünden und solche Sachen, bis du ganz persönlich sein Vertrauen gewonnen hast. Bibeltexte an den Kopf schmeißt, wird nur
kontraproduktiv sein.
Verstehen Sie mich? Ich bin sehr dafür, dass man das Wort Gottes benutzt.
Aber nicht einfach herumschmeißen mit Bibeltexten. Sehr schlecht. Daniel hat sein Vertrauen gewonnen. Du Oberster, der Lehrer, in dir wohnt der Geist der heiligen Götter. Und wenn man dann zuerst rein persönlich das Vertrauen des Gegenübers gewonnen hast, dass man sie liebt und vernünftig mit ihnen umgeht, dann kannst du sagen, jetzt mach's gut mit deinen Sünden. Lass dir bitte meinen Rat gefallen. Mach es gut mit deinen Sünden. Ist das nicht eine schöne Lehre in Seelsorge, das einem solchen Mann sagen zu dürfen? So lass dir meinen Rat gefallen, mache deine Sünden wieder gut durch Wohltun, also tut Buße, und deine Missetaten durch Barmherzigkeit, du bist ein Tyrann, mach das gut gegen die Elenden. Ob dann vielleicht dein Glück von Dauer ist? Vielleicht, wenn du Buße tust und zu dieser Erkenntnis kommst, dann wird es dir besser gehen. Aber deine Sünden müssen geregelt werden. Und das ist, was man oft vergisst zu tun, wissen Sie, in der Seelsorge. Man versucht, die Leute mit zur Kirche zu schleppen, was gut ist. Aber wenn man das Vertrauen der Leute gewonnen hat, dann darf man es wagen. Vorerst muss man natürlich die eigenen Sünden geregelt haben. Und dann bekommt man die nötige Milde, um mit anderen zu reden. Und das hat Daniel getan. Nun, liebe Freunde, ohne zu gucken, was kommt jetzt. Als Daniel fertig war mit anderen Auslegungen, gucken Sie nicht, ich gucke Ihre Augen an. Was hat Nebukadnezar getan, immer? Er fing an, ihn anzubeten und holte Kleinode und sagte, man soll ihn anbeten, setzt ihn ein mit vielen Geschenken und mit all den Dingen. Diesmal, ja, jetzt können Sie gucken, was geschieht? Gar nichts. Gar nichts. Und Daniel war doch so lieb und so treu. Aber es heißt nicht, oh Daniel, nicht wahr, du bist ein Gott, und er fiel ihm zu Füßen aufs Angesicht. Gar nicht. Er gab ihm eine richtige Seelsorge. Und wenn es eine richtige Seelsorge ist, dürfen Sie nicht erwarten, dass Sie angebetet werden. Besonders, wenn Sie getroffen haben. Verstehen Sie? Ist kapiert? Keine Reaktion. Jetzt sehen Sie die Folgen von keiner Reaktion. Denn er hat den besten Rat gegeben, den es gab. Denn obwohl der Befehl, der Beschluss, ergangen war von den Wächtern, hätte wahrscheinlich Nebukadnezar das aktuelle Verrücktwerden vermeiden können. Aber Gott ließ ihn laufen. Er hat jetzt die Botschaft gehört. Und wenn dann nicht gleich passiert, denken Sie, die meisten, es gibt keine Gefahr, ich mache weiter. Und genauso hatte Nebukadnezar es gemacht. Er sagt, ich werde verrückt. Und guck mal, ich bin bei vollem Verstand, ist mir nichts passiert. Nicht wahr? Und Gott lässt ihn laufen. Er lässt sie auch laufen. Eine Zeit lang. Aber wenn es beschlossen ist und keine Buße ist, dann ist man in einer höchst gefährlichen Lage. Jetzt gucken wir mal, was da geschieht. Dies alles ging in Erfüllung an König Nebukadnezar, Vers 25. 12 Monate später, Gott ließ ihn laufen, 12 Monate, ein ganzes Jahr. Und er sprach von 7 Jahren als die Zeit der Strafe, der pädagogischen Strafe, soll ich vielleicht sagen, falls versteht. Er ließ ihn laufen ein volles Jahr. Gott ist sehr geduldig. 12 Monate später nämlich erging sich der König einst an dem königlichen Palast zu Babel. Da hob er an und er sprach, hielt wahrscheinlich eine Ansprache, ist das nicht das große Babel, das ich durch meine gewaltige Macht zum Ruhme meiner Majestät als Herrschersitz gebaut habe, wahrscheinlich die hängenden Gärten, nicht wahr, von Babel. Und die waren ein Wunder der Welt. Das waren sie. Und dann steht er da, als alles fertig ist, hat das alles vergessen, was der Daniel gesagt hat. Befolge doch meinen Rat und mach deine Sünden gut. Und was war die Hauptsünde von Nebukadnezar? Er hielt sich fast für Gott, also Ehrgeiz, Stolz, Übermut und all diese Dinge. Also er war ganz und gar Megaloman. Okay? Ist das das richtige Wort? Sie wissen alle, was Megaloman bedeutet, nicht wahr? Also so von sich eingenommen, dass er meint, er sei Gott. Das ist es. Ja. Noch hatte der König nicht ausgeredet. Das war der Moment des Endes der Geduld Gottes. Noch nicht hatte er fertig geredet, hatte ausgeredet. Da kam eine Stimme vom Himmel. Dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, das Königtum ist von dir genommen. Man wird dich aus der Gesellschaft der Menschen ausstoßen. Bei den Tieren des Feldes wird dein Aufenthalt sein. Von Gras wirst du dich nähren, wie das Vieh, und sieben Zeiten werden über dich dahingehen, bis du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über das Königtum der Menschen und dass es gibt, wem es will. Zur selben Stunde, wenn Gott handelt, geschieht's eilends. Wenn Jesus kommt, wird's plötzlich und eilends geschehen. Er wartet nur in Geduld sehr lange Zeit. Aber wenn er handelt, dann handelt er. Zur selben Stunde ward das Wort an Nebukadnezar erfüllt. Er wurde aus der Gesellschaft der Menschen ausgestoßen. Die haben ihn beiseite tun müssen. Die haben ihn, wie die Schweizer sagen, versorgen müssen. Sagen Sie auch versorgen hier? Also in die Anstalt bringen. Aber die Anstalt war wahrscheinlich ein Schweinestall da. Aus der Gesellschaft ausgestoßen, ernährte sich vom Gras wie das Vieh, und sein Leib war benetzt vom Tau des Himmels, bis sein Haar so lang war wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelkrallen. Da haben sie keine künstliche an ihm machen müssen, nicht wahr? Sondern eine rote, nicht wahr? Sondern es kam von ganz von selber. Am Ende jener Tage, das heißt die sieben Zeiten, aber erhob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel und mein Verstand kam mir wieder. Also hat den Verstand verloren. Und wenn ein Mensch vollkommen den Verstand verloren hat, wie Nebukadnezar, kann man mit ihm nichts tun. Gar nichts. Denn der Verstand macht uns zum Menschen. Und was man versucht bei uns heute, ist uns unverständlich zu machen. Und ich dankte, das Erste, was er tat, ich dankte dem Höchsten und lobte und pries den Ewigen. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft und sein König wird von Geschlecht zu Geschlecht. Was ist das Erste, was er tat? Nach dieser schrecklichen Prüfung? Steht noch da. Ich dankte, nachdem er Verstand bekommen hat. Und dann lobte er und pries den Ewigen. Nun darf ich etwas fragen. Hand aufs Herz. Haben Sie heute Gott privat auf den Knien gedankt, dass er uns so viel Gutes erwiesen hat? Das ist das erste Zeichen, dass wir Verstand gewonnen haben. Denn er ist sehr gut zu uns. Was haben wir es gut, wenn man vergleicht die Millionen in Gulags in Russland. Ich war in einer Heimkehrergemeinde in Paderborn vor einiger Zeit. Und da waren 800, 900 Heimkehrer. Und von den 800, 900 Heimkehrern waren viele Kinder und vielleicht 20 Männer. Die anderen waren alle tot oder in Lagern. Wir haben es gut, nicht wahr, dass wir zusammen sind. Ich bin so dankbar, dass wir noch zusammen sind. Viele haben nicht einmal das, dass wir genug zu essen haben. Das erste Zeichen von Verstand, Rückkehr des Verstandes, ist, dass man dankt und dann, dass man lobt und dass man preist. Wir haben so viel, wofür wir dankbar sein können. Wissen Sie, es ist ein Wunder, dass wir überhaupt einen ersten Atemzug nehmen. Wenn man bedenkt, wie kompliziert das ist da drin, dass die Maschinerie nicht gleich kaputt geht. Und das hat Daniel getan. Und wenn als Ergebnis dieses Abends nur das eine geschieht, dass sie niederfallen, ehe sie ins Bett gehen und Gott danken. Ich weiß, es gibt mancherlei, wofür es schwierig ist zu danken. Aber gucken Sie mal, dieser Mann hatte noch immer den langen Krallen und die langen Haare. Und er hat Gras noch in seinem Bauch. Und doch das Erste hat er gedankt und Gott gepriesen für all das Gute. Und er pries den Ewigen, seine Herrschaft, sagt er, ist eine ewige Herrschaft. Und sein Königtum währt von Geschlecht zu Geschlecht. Alle Erdenbewohner sind wie nichts geachtet. Nach seinem Belieben verfährt er mit dem Himmelsheer, und niemand ist, der seine Hand wehren und zu ihm sagen dürfte, was tust du? Was ist das Zweite, das er gelernt hat nach dieser schweren Prüfung? Dass der Himmel Herr ist. Dass der Himmel herrscht. Und das war das Erste, was er gelernt hat, nachdem er seinen Verstand bekommen hat. Und wofür war die ganze Prüfung? War die ganze Zeit des Verrücktseins? Du wirst verrückt sein, in deinem Verstand verlieren, bis du diese Lehre gelernt hast. Und in dem Augenblick, wo er gelernt hat, was der Herr in seiner Gnade ihm beibringen wollte, nämlich, dass Gott der absolute Wert ist, in dem Augenblick kam sein Verstand wieder und dann dankte er dafür. Und in dem Augenblick, wo wir das lernen, was Gott uns als Aufgabe geschenkt hat, um uns zu erziehen, nach seiner Denkweise zu denken, zu erziehen, nachdem wir das getan haben, bekommen wir Verstand und wir werden lobpreisen und danken. Ich finde das so schön. Er hat nicht reagiert auf Daniel, denn er musste seine Prüfungen selber durchmachen. Leider, wir lernen nicht gleich auf Rat hin, sondern auf Erfahrung hin. Ja, meine Räte und Großen suchten mich auf und ich wurde wieder über mein Reich eingesetzt. Das Reich hat er nicht verloren. Und wenn man zurückkommt, erfährt man, dass das Reich Gottes uns anvertraut ist. Jesus hat uns das Reich beschert, hat uns das Reich gegeben, hat uns erkauft durch sein Blut. Daniel und Nebukadnezar kamen zurück, um zu erfahren, dass der Wurzelstock doch geblieben ist und sein Reich ihm doch zurückgegeben wurde. Das Reich kam mit dem Verstand wieder. Und wenn Sie durch schwere Wege gehen, bedenken Sie nicht, insoweit Sie Kind Gottes sind, dass das nicht dazu da ist, die Versuchung, das Reich streitig zu machen, sondern dass das Reich und der Besitz des Reiches fester gemacht wird durch das, was man durchmacht. Und wenn das ist, dann kann man loben und preisen, dass man diese Erfahrung durchgemacht hat. Meine Räte und die Großen suchten mich auf und ich wurde wieder über mein Reich gesetzt und noch größere Macht ward mir gegeben. Nach der Prüfung gibt es mehr Verantwortung, weil wir dann reifer sind als vor der Prüfung. Und so macht es Gott mit der Erziehung von jedem Kind Gottes. Er erzieht uns durch das Schwere, Ich rede aus Erfahrung. Für größere Verantwortlichkeiten. Seine Macht wurde noch größer. Das ist die Macht, Gutes zu tun. Nun, schließt er, und dann schließe ich auch. Nun lobe und erhebe und preise ich Nebukadnezar, den König des Himmels. Der Mann findet seine Heilsgewissheit und die Königsherrschaft Gottes, des Gottes der Juden, Gott des Himmels. Diese Prüfung führte dazu, und das ist der Zweck von allen Trübsalen, durch die wir gehen. Das ist der Zweck. Und das nennt die Bibel Einsicht und Verstand. So war es bei Daniel. All sein Tun ist Wahrheit. Kann man doch sagen, dass man verrückt werden zu lassen, dass das Wahrheit ist? Wenn es zum ewigen Wohl führt, ja. Und Gott lässt den Teufel toben und Böses tun, wird ihm nicht, wenn durch das, was der Teufel tut, die Ewigkeit gepriesen wird. So war es bei Daniel, so ist es auch bei uns. Und sein Walten ist gerecht. Und die da hochmütig wandeln, die vermag er zu demütigen. Und das ist das letzte Wort, das wir von Nebukadnezar hören. Und ich finde, dass das ein sehr glückliches Wort ist, womit wir schließen können heute Abend. Er ist hindurchgedrungen zu der Erkenntnis, die Gott haben wollte. Wir beten zusammen. Wir danken dir, Herr Jesus, dass deine Wege unausforschlich sind. Du lässt den Teufel toben, wie hier wir gesehen haben. Er tobt auch unter uns, und du lässt es zu. Denn du hast ein ewiges Ziel vor Augen, dass wir zu der Erkenntnis kommen, deiner Königsherrschaft. Lass das so sein bei uns, dass wir ihn aufblicken können, dass unser Verstand gestärkt wird, dass wir sagen können, dass all dein Walten gerecht ist. So segne du jeden hier heute Abend und sei du bei uns allen. Amen. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, gestern Abend hatten wir über die Männer im Feuerofen gesprochen. Denn ich habe gesagt, die einzige Methode, das zu verstehen, ist Dimensionenlehre zu verstehen. Nun, die Bücher, wo ich Dimensionenlehre klargemacht habe, sind jetzt eingetroffen wieder. Wir hatten 20 da gestern Abend und sie waren in minus 5 Minuten weg. Nun, es sind noch die Bücher da. 10, glaube ich, sind gekommen. Die sind sehr knauserig, nicht wahr? Das nennt man Parsimonie im Englischen, also knauserig. Aber sind welche da und ist für gestern Abend gedacht und heißt die Demission des wissenschaftlichen Materialismus. Es ist wissenschaftlich, aber diese tieferen Sachen der Dimensionenlehre sind nur wissenschaftlich auszudrücken. Ich habe es getan mit vielen Bildern da drin, die Demission des wissenschaftlichen Materialismus. Hier ist ein Buch, es heißt Geistesblitze und es ist ein Witz und ein Ulk. Wenn Sie so sich ein bisschen freuen wollen und ein bisschen ausgelassen sein wollen und lachen müssen, bis die Tränen über die Wangen fließen, das ist ein Buch über einen angeblichen Japaner, der eine Biomassekamera entwickelte. Und wie er das getan hat, dass man mit dieser Biomassekamera auch Blinden sehen lassen konnte. Also eine ganz wunderbare Erfindung, alles patentiert von mir. Und dann am Ende, es ist ein Witz auf die Evolutionslehre. Am Ende kamen die weisen Wissenschaftler auf den Wissen und haben dieses Wunder, diese Kamera gesehen,
die man benutzen konnte, zu fotografieren, wie man wollte, ohne Film, die man hier angucken konnte und sehen konnte damit, auch wenn man keine Augen hatte, wie die Wissenschaftler gekommen sind und haben erklärt, wie diese Kamera per Zufall entstand. Ich habe Briefe bekommen, böse Briefe von Wissenschaftlern, und die sagen, sie tun, als ob wir nicht wüssten, wo wohnt dieser Mann und wo ist er. Wir möchten ihn kennenlernen. Ich habe es mir erlaubt, es tut mir leid, aber ab und zu hilft ein bisschen Salz, nicht wahr, wo sonst nichts helfen kann. Hier, dieses Buch ist in der 5. Auflage neu herausgekommen. Die Naturwissenschaften kennen keine Revolution. Es ist nicht für die, die keine Chemie kennen. Es ist zu zeigen, dass die Wissenschaftler und die Nobelpreisträger, die sagen, dass das Leben aus Chemie und Physik allein besteht, deshalb keine Übernatur braucht, um das Leben zu erklären, wie das wissenschaftlich irrtümlich ist. Man kann es sehr, sehr klar, Schritt für Schritt beweisen, dass das Leben aus Chemie, Physik, Materie plus Information besteht. Und die Information ist das neue Wort für Logos. Und das ist genau, was die Bibel sagt. Ich habe es vollkommen ohne Bibelworte geschrieben, nur mit der Wissenschaft. Geben Sie das Wissenschaftlern zu Weihnachten zu lesen. Vielleicht werden Sie es lesen. In Amerika lesen Sie es gern. Vielen herzlichen Dank für Ihre Geduld mit mir heute Abend.